Wir lesen als Text unserer Predigt heute den Psalm 84. Wenn Sie ihn mitlesen in ausgelegten Bibeln, Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Dieses Wort steht da drüben in der Steintafel am Eingang der Kirche. Und es ist das auch ein Anlass, einmal daran zu denken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten, auch wenn es Bungalows sind oder Villen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Herr, rede zu uns durch dein Wort. Amen. Für uns in der Familie begann das neue Jahr gut. Wir hatten ein paar freie Tage, die wir oben auf der Schwäbischen Alb verbrachten. Und das war schön in dem Schnee, da konnte man manches unternehmen mit den Skis. Als der letzte Tag kam, der Freitag, und ich auf dem Autodach, das immer zu reichliche Gepäck verstaute, fuhr plötzlich an unserem einsam und verlassen gelegenen Häuschen ein Auto vor. Das war an dem Tag ein Kunststück, die Wege waren vereist und ich war überrascht, wer da wohl kommt. Da steigen zwei Damen aus und sagen, haben Sie unseren Waldi gesehen? Wer weiß ich, wer Waldi ist? Aber sie haben gleich gesagt, unser Dackel ist das. Ja, also wo muss der sein? Ja, dann sagen sie, am Montag, also 5 Tage vorher, haben Sie den in einem benachbarten Naturschutzgebiet, ein riesiges Gebiet, verloren. Ich gucke die nur ganz baff an und sage, rechne so kurz, also Montag, Freitag und so hoch Schnee, 40 Zentimeter. Und so ein Dackel drunter, unterm Schnee. Oder? Es war erschütternd und die beiden Damen, die dann sagten, aber wir müssen doch unseren Hund wiederfinden. Sie sind dann davongefahren, um zu suchen irgendwo. Und auf dem Heimweg hat es uns wirklich gedauert. Haben mir lange überlegt, ob ich die Geschichte erzählen darf oder ob die Tierfreunde heute Nacht nicht mehr einschlafen. Das ist ein erschütternder Gedanke. So ein armer, kleiner Hund kämpft sich durch den Schnee durch und findet nicht mehr heim. Das ist ein mühseliger Kampf, jeder Schritt und die Kälte. Jetzt nicht, dass ich sie mit einem Dackel vergleichen will, aber Sie entschuldigen, das Bild hat mir's angetan, weil das in der Bibel so oft vorkommt, wenn der Prophet Jesaja sagt, die Tiere wissen, wo sie hingehören, aber die Menschen wissen es nicht. Die kämpfen sich mühselig durchs Leben durch. Mit Eifer, mit Hingabe, verbissen. Aber sie finden nicht mehr heim. Nun kann einer sagen und denken, ja, ist das wirklich ein Bild für uns, wie so ein Hund an der Leine geführt wird? Es ist bloß die Frage, wer uns führt, dass wir Menschen das Gegenüber in Gott haben, dass wir nur zur Entfaltung unserer Persönlichkeit in Gott kommen. Das ist so klar von unserer schöpfungsmäßigen Bestimmung. Das ist bezeichnend, dass so viele Leute Angst haben, bei Gott wird ihnen das Leben gestohlen, obwohl doch Gott ihnen das Leben gegeben hat. Dass sie sich vor ihm wegflüchten, sie Angst haben, nach seinen Geboten zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ja eine Frage an uns heute. Ob wir nicht in vielen Stücken unseres Lebens so weit weg sind von Gott, dass er uns heute ruft, komm doch zu mir. Und ich bin so froh in diesem Lied, in diesem Psalm, da sprechen gläubige Leute aus, wie sie glücklich sind, richtig glücklich, unbeschreiblich glücklich, weil sie Gott gehören mit Leib und Seele, mit allem, was sie sind, und sie sagen, wir wollen uns nur noch viel enger anschließen. Ich wollte heute Ihnen allen wieder neuen Mut machen, neue Freude wecken, sich ganz Gott auszuliefern und hinzugeben, ganz nah bei ihm zu sein. Dieser Psalm verwendet wunderbare Bilder für die Nähe bei Gott. Ich will aus diesem schönen Lied drei Bilder herausgreifen. Zuerst vergleicht er die Nähe Gottes mit einem Platz im warmen Nest. Es ist für uns ein gutes Bild, wenn es draußen kalt und unwirtlich wird, wenn man sieht, wie die Vögel sich zurückziehen durch ein kleines Schlupfloch in ihr behagliches warmes Nest. Dort ist es gemütlich, auch wenn draußen die Winde pfeifen, auch wenn es draußen stürmt und regnet, die sitzen drin im Trockenen und sind behütet und bewahrt. Die Sänger dieses Liedes haben oft drüber nachgedacht, wenn sie im Tempel von Jerusalem die Schwalben umherfliegen sahen. Wahrscheinlich haben die, ich kenne mich da in der Biologie nicht so aus, welchen Typ von Schwalben die dort haben im vorderen Orient, wenn die da so ihr Nest oben hingeklebt haben an die Zinnen des Tempels. Später hat man ja zur Zeit Salomos extra oben so Spitzen drauf gemacht, dass die Vögel nicht mehr hinsitzen können, weil die den Tempel verunreinigt haben. Aber offenbar war im ersten Tempel man noch ein wenig tierfreundlich und hat sich gefreut. Wir würden das ja auch nicht dulden, dass bei uns die Vögel aus- und einfliegen, aber die haben das damals zugelassen. Und dann schwirrten die Vögel mitten durch den Gottesdienst und die Leute hatten eine Freude und hatten sich immer daran erinnert, wie diese Vögel sich zurückziehen in ihrem Nest. Meine Seele sehnt sich voll Verlangen nach Gott. So fängt das an. Ich dürste nach Gott. Da fällt uns gleich das andere Psalmwort ein, wo vom Hirsch gesprochen wird. Auch wieder ein Bild aus der Tierwelt. Der schreit, weil er Durst hat nach frischem Wasser. Da wird das aufgedeckt, dass unsere ganze Sehnsucht letztlich nur von Gott befriedigt werden kann. Darum ist unsere heutige Generation so irregeleitet. Man sucht zur Lebenserfüllung viele Stücke. Für einen jungen Mann gehört es zum guten Ton, dass er sich zuerst von Gott abwendet und sein Leben selbst in die Hand nimmt und führt. Dann sagen die Leute, wenn ich mal finanziell gesichert bin und wenn ich mir eine Existenz aufgebaut habe, ich weiß, wie erfüllend es ist, wenn man Liebe von Menschen empfängt. Ich weiß, wie schön es ist, was wir in der Welt draußen erleben können. Und doch zeigt uns Gottes Wort, die bleibende Befriedigung finde ich nur in der Nähe Gottes. Meine Seele sehnt sich nach Gott. Das ist bei den meisten Menschen zugeschüttet. Und es ist nur wichtig, ob wir es wissen. Es geht nicht darum, dass wir eine Frömmigkeitsübung abhalten, wenn wir am Morgen des Tages unsere Stille haben und über dem Wort Gottes sitzen und beten. Sondern die Frage ist, ob Sie mit Ihrem Leben zum Frieden, zum Glück und zur Erfüllung kommen. Nur in Gott werden Sie erfüllt. Es ist oft bitter, wie Leute enttäuscht sind über ihren Eindrücken, die sie haben. Mir gefällt so das Lied »Schönster Herr Jesu«, wo es heißt, schön sind die Wälder, schöner sind die Felder in der schönen Frühlingszeit. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Und das haben die Wallfahrer gesungen, wenn sie unterwegs waren zum Tempel. Und das war eine beschwerliche Reise und sie dachten, die haben es eigentlich gut, die hauptamtlich im Hause Gottes sein können. Das ist richtig. Ich sage Ihnen, so gut wie ich hat es überhaupt niemand. Dass er hauptamtlich mit Gott umgehen darf. seine ganze Zeit in den Dienst stellen darf. So viele, die tagtäglich einem normalen Beruf nachgehen müssen, die beneiden mich bestimmt mit Recht. Aber die Wallfahrer haben nicht den Trugschluss daraus geschlossen, also muss jeder nun einen Dienst im Heiligtum annehmen, sondern sie sagen, wenn sie dieses Lied singen, wir wollen noch viel näher an Gott heranrücken. Und es ging ihnen da nicht nur um den äußeren Bau des Tempels, ganz bestimmt nicht um die Backsteine oder das Bauwerk. Da heißt es ganz deutlich, an was dieser Nestplatz eigentlich hängt. Das sind deine Altäre, Herr Zebaoth. Für unser abendländisches Empfinden sind solche Altäre etwas abschreckend. Da war ein großer Holzstoß, schwere Balken aufgeschichtet und die haben den ganzen Tag dort vor sich hingebrannt und geklossen. Und auf diesem Altar, und das hat jedes Kind in Israel schon gekannt, da lag ein frisch geschlachtetes Lamm. Wer ein bisschen Tierliebe hat, der hat Mitleid gehabt. Wie dieses zarte, feine Schäflein da lag auf diesem Altar, geschlachtet. Wenn die Kinder fragten, Papa, warum liegt das da? Warum wurde das geschlachtet? Kind, zur Vergebung deiner Schuld, damit deine Sünde weggenommen wird. Darum sagen die Sänger dieses Liedes, darum ist mir so wohl im Heiligtum. Da ist ein Platz, wo mir der Weg freigemacht wird zu Gott, wo ich zu ihm vordringen kann. Und wenn Sie wissen wollen, wo der Platz ist, der Nestplatz, wo es uns wohl ist, dann sagen wir, nicht die Altäre, die ja längst zerbrochen sind in Jerusalem, sondern da, wo Jesus Christus für meine Schuld geschlachtet ist. Da, wo mir der Weg zum Vater freigemacht wird. Das ist doch wunderbar. Da wird mir's wohl, wenn ich am Abend eines Tages das Verkehrte und das Unrechte zurücklegen kann und heimkehren kann zu Gott. Ein Platz im warmen Nest, ein wunderbares Bild für die Nähe bei Gott. Es kommt ja vor, dass wir so oft unruhig werden. Geht's Ihnen auch so in den Aufgaben unseres Tages? Da ist man wie gescheucht und gehetzt. Haben Sie diesen Nestplatz? Das steht extra noch einmal da, wie wir es am Silvesterabend hörten. Mein Leib und Seele freuen sich in Gott. Bei uns freut sich manchmal nur das Gesicht und dann grinst einer so doof, dann gibt es so eine Maske. Da freuen sich bloß die Gesichtsausdrücke. Schön, wenn sich das Herz noch mitfreut. Freuen sich bei Ihnen alle Organe mit. Wir können es nochmal wie im Silvesterabend machen. Galle und Niere und Leber und Augen und Ohren freuen sich in Gott. Ich frage mich manchmal, ob unsere Körperorgane darum so krank sind, weil sie so gestresst und abgenutzt sind von dem Kampf des Tages. Und wir werden ja belastet von so vielen schweren Dingen. Wenn das nicht ausgeglichen wird von der Freude in Gott, die sich bis auf unseren Körper, bis in die fernsten und innersten Organe legt, wie wird das auf uns wirken, selbst in einem angeschlagenen, depressiven Gemüt? Wie wird das einem gestressten Herzen wohltun, wenn sie Stille haben, nicht bloß Frömmigkeitsübung, ich muss meine Bibel lesen, sondern freuen in Gott. Bezeichnenderweise steht da, freuen in Gott. Ich freue mich an einem guten Mittagessen, ich freue mich an dem Sonnenschein, ich freue mich an einem schönen Blumenstrauß, ich freue mich an lieben Menschen, aber in, das ist eine Umgrenzung, eine Umgebung, das ist ein Raum, in dem man lebt. Da wird beschrieben, wie man aufatmen kann und wie dieser Nestplatz aussieht. Ich freue mich in Gott. Das heißt doch, ich bin mit meiner ganzen Berufsarbeit, mit meinen Ängsten und Sorgen in Gott. In den Psalmen wird oft von einer Burg gesprochen, in der man sich zurückzieht, wo man die Zugbrücke hochzieht und dann kann außen geschehen, was will. Haben Sie so Ihr Leben, Ihre Dinge, Ihre Krankheit, Ihre Nöte, all das, was Sie bewegt, in Gott hineingenommen, dass Sie in ihm geborgen und behütet sind. Und diese Gottesfreude, die wirkt sich aus. Ein wunderbares Bild, ein Platz der Nestwärme und der Geborgenheit bei Gott. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Das war doch für diesen für diese Psalmsänger nicht bloß ein toter Buchstabengott, nicht bloß einen Begriff, über den man redet, sondern ein lebendiger Gott, den man erlebt, von dem man überrascht wird, der zu einem spricht im Wort, wo man immer wieder staunen muss, erlebt, tatsächlich. So wie es die Annie Hahn in ihrem wunderbaren Buch einmal geschrieben hat über die 90 Jahre ihres Lebens, es gibt einen lebendigen Gott. In den Augenblicken, wo ich meine, jetzt ist alles aus und jetzt geht's nicht mehr weiter, und dann lebt er. Er ist da in den Augenblicken, wo ich aufstecken will und keinen Mut mehr haben. Das macht glücklich. Wenn man den Nestplatz hat bei Gott. Ein zweites Bild, das hier gebraucht wird für das Glück eines Menschen. Ein Brunnen in der Steppe. Das ist so schön im Alten Testament, dass man sich nicht an den Tempelgottesdiensten berauscht und in Ekstase gerät. Gerade dieser Psalm könnte ja dazu hinführen, dass man sagt, also man muss sich in die Kirche einschließen und dann muss man 48 Stunden durchfeiern und dann kommt man immer höher in den seelischen Schwingungen und dann wird man, ach, dann erlebt man die himmlischen Sphären, dann ist wunderbar. Dieser Psalm spricht sehr schnell vom Steppental, durch das man wandert. Und das ist biblische Nüchternheit. Und darum ist gut, wenn Sie nicht meinen, irgendwo anders, wenn ich einen anderen Beruf wähle oder nun doch Schwellenhüter am Haus des Tempels werde, dann habe ich das große Los erwählt, sondern wir müssen alle, das ist Gottes Führung, durch Steppental ziehen, wo es kein Wasser mehr gibt. Die Übersetzer haben immer wieder probiert an diesem Text und haben hier immer dieses Problem, Sie kennen das von der alten Lutherbibel her, ich meine die alte Lutherübersetzung, war richtig und hat sogar vom Hebräischen her ein großes Recht, dass dieses Wort, das jetzt mit Dürrental übersetzt wird, Tränental heißt. Die durch das Tränental gehen, so nah liegt das beieinander. Ich habe den Nestplatz bei Gott und meine Organe freuen sich in Gott, aber ich muss dann wieder den Weg durchs Tränental machen. Und da war ja die Erinnerung auch schon jedem Kind lebendig. Das wurde jedem Israeliten mitgegeben von den ersten Kindertagen an, wie die Väter einst 42 Jahre durch die Wüste gezogen sind. Und die Füße waren wund. Und sie waren matt und kraftlos. Und sie waren seelisch am Ende und sagten, jetzt stecken wir auf, jetzt hat es gar keinen Wert mehr. Was sollen wir noch? Wir gehen zurück nach Ägypten. Und die Hitze der Sonne war nicht mehr zu ertragen. Und da sagen diese Psalmsänger, aber da erleben wir täglich neu ein Wunder. Plötzlich ist ein Brunnen da. Und das geht so wie einst bei Mose, der war auch so ärgerlich und hat selbst gegen Gott gemurrt und hat gesagt, jetzt ist doch unsinnig und mir stinkt's in der Wüste, ich will nicht mehr mitmachen. Und da lagen die riesen Felsblöcke. Und Mose sagt, nur Fels, nur Fels, nur Fels. Und Gott sagt, schlag mal auf den Fels. Was soll ich auf den Fels schlagen? Und schlug darauf. Und dann sprang Wasser heraus. Gerade die beschwerlichsten Dinge unseres Lebens werden den Christen zum Segen. Das ist biblische Nüchternheit. Nicht hochsteigen in irgendwelche Schwingungen, sondern stell dich den Nöten des Lebens, dieser Welt. Gott nimmt dir die beschwerlichen Dinge nicht weg, aber er macht sie dir zum Segen. Und das Bild war für die Israeliten wunderbar, wenn dann plötzlich in dieser heißen Hitze, wo es 8 Monate, 9 Monate lang nicht mehr regnet, plötzlich ein Brunnen da ist, ein Wasser, dann wird die Wüste zum blühenden Garten. Und das ist hier vom Herrn uns versprochen, dass er Brunnen gibt in der Wüste. Und das ist auf ihrem Lebensweg, gibt er Wasser genug, da wo sie keinen Mut mehr haben. Die Gott für ihre Stärke halten. Ach, das ist ein schönes Bild. Die ziehen durch dieses Dürretal und sagen, ich schaff's nicht mehr. Meine Kraft ist am Ende und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich ziehe weiter, weil ich Gott für meine Stärke halte. Weil ich auf ihn baue und mit ihm rechne. Und dann staunt man und wieder war ein Brunnen da. Rückblickend hat man es erlebt. Als man schon gar nicht mehr weitermachen wollte, war er da. Der Herr wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Kein Gutes. Der kann merkwürdig mit uns reden, aber er wird, so wenn wir Rückblickendes beschauen, Er wird uns immer überreich Erfahrungen seiner Nähe geben. Und dieses Stück Wüstenweg und Tränental, das uns vorher so viel Angst gemacht hat, wird plötzlich zu einem wunderschönen, blühenden Garten mit herrlichen Pflanzen und Blüten. Das kann man gar nicht mehr beschreiben. Glück, Glück, Menschen, die durchs Tränental ziehen und die doch unsagbar fröhlich und glücklich sind, weil sie Wasserquellen haben und Frühregenhülle sind Segen. Das ist der erste Regen, der dann kommt und dann fängt es an zu sprühen und zu sprossen. Wir haben eine Freundin in Südafrika gesagt, sie müssen mal im Oktober kommen. Die ersten Regen im Land fallen und dann in dieses trockene Land. Dieses Blütenmeer ist unbeschreiblich. Die ganze Freude, die hier angesprochen ist, von Menschen, die erleben, wie Gott ihnen im Tränental seine Nähe zeigt. Auch in schweren Lebensführungen. Und noch ein letztes Bild. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Es geht darum, dass wir glücklich werden. Und viele von ihnen sind heute sehr bedrückt. Sehr traurig, mutlos. Sie sagen, bei mir scheint die Sonne nicht mehr. Ich sehe nur noch Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie es morgen weitergehen soll. Und wenn Sie an sich selber denken, dann haben Sie keinen Mut mehr, weil Sie selbst so oft versagt haben. Sie kennen die Anfechtung in Ihrem Leben, die Glaubenslosigkeit. Und darum wird das noch einmal am Ende ausgesprochen. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Darum sind die so glücklich im Tempel. Das Bild der Sonne, das muss ich jetzt doch noch einmal erklären. Vielleicht können Sie ein wenig mitfühlen. In 15 Tagen darf ich den brasilianischen Sommer erleben. Aus dieser Kälte und dem Regen, hoffentlich reicht es ein bisschen Baden im Atlantik. Und Sonnenbrand, richtig knallrot wie ein Krebs. Also das ist Sonne, wunderschön, mal richtig Sonne zu genießen. Wir sind ja so sonnenhungrig, dass die meisten nach Italien fahren, bloß der Sonne wegen. Bloß der Sonne wegen, nehmen alles andere in Kauf, damit sie Sonne haben. Aber die Bibel meint ja noch viel mehr mit diesem Sonnenlicht. Dieses Sonnenlicht, das alle Dunkelheit unseres Lebens durchscheint. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. In der Traurigkeit des Lebens, wenn ich keinen Mut mehr habe. Unsere jungen Leute singen so gerne das Lied, das im vierten Band von Jesu Namen nie verklingert. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Jesus, die Freude, die Mauern durchbricht. Wo es dann heißt, als um mich war ein Gefängnis von Angst und Traurigkeit, da führte aus der Bedrängnis mich Gottes Freundlichkeit. Es ist kein Zufall, dass dieses Lied eine junge Eidlinger Schwester gedichtet hat, die bald darauf an Krebs heimgegangen ist. Das ist das, was die Bibel meint, mit dem Grünen und Blühen in der Sonne. Und es ist wahr, Sonne kann einem einen Sonnenbrand geben. Sonne kann man auch zu viel abkriegen, dass man einen Sonnenstich kriegt. Darum ist auch bei Gläubigen so, dass sie nicht immer bloß in der Sonne leben. Das ist richtig. Die Mücken, die tanzen im Sommer immer in den Sonnenstrahlen und so wollten wir es auch machen, nur die Sonne haben. Der Herr führt uns aber auch Wege und das ist direkt hineingenommen. Sonne und Schild, wo die Gefahren uns umgeben und die Pfeile auf uns fliegen und wir angeschossen werden von allen Seiten, unter Druck geraten. Nicht nur Sonne ist der Herr, sondern Schild, unter dem man sich bergen kann. Das war eines die größte und erste Zusage an Abraham, als Gott mit ihm sprach. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Du kannst dich unter mir bergen. Ich bin da, was auch geschehen mag. Ich bin bei dir, Sonne und Schild. Ich wollte, dass sie aufsehen. Wir brauchen nicht Backsteine und Bauten verehren, sondern die Gegenwart Gottes in Jesus, die geht mit ihnen. Die geht mit ihnen auch in die kommende Woche hinein. Darum fröhlich und glücklich dürfen wir sein, was auch ist. Glücklich, wer sich auf dich verlässt. Amen.